NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Mai 1914. Der Geburtstag des Chemikers Max Ferdinand Perutz.
Es war ein fantastischer Moment.
Dieser Morgen des Jahres 1959, als der Computer die Lösung ausspuckt. Endlich, nach 22 Jahren.
Ein fantastischer Moment. Wie wenn man sich zugleich verliebt und nach einer schweren Kletterei auf einen Berggipfel kommt.
Die große Liebe des Max Ferdinand Perutz, sein Gipfel, heißt Hämoglobin, das Riesenmolekül des roten Blutfarbstoffs. Seine Struktur hatte den passionierten Bergsteiger herausgefordert wie ein Achttausender.
Nach 22 Jahren ist es plötzlich wirklich gelungen. Da steht dieses Molekül plötzlich aus dem Nichts, aus dem Computer da. Und zum ersten Mal sehen Sie, wie es vielleicht funktionieren könnte.
Dieses kleine Vielleicht wird ihn weitere 11 Jahre kosten. Ein Forscherleben für ein Molekül. Wer ist dieser Max Perutz, dieser unermüdliche, unbeirrbare Wissenschaftler?
Geboren wurde er wenige Wochen vor Beginn des Ersten Weltkriegs in Wien, als drittes Kind einer großbürgerlich-jüdischen Familie aus der Textilindustrie. Ein Nachkömmling, klein, schmal, kränklich und verhätschelt vom Kindermädchen. Während der Vater die Firma lenkt, genießt die bildschöne Mutter ihre Rolle als Dame der Gesellschaft. Doch die Wiener Wohnung mag noch so elegant und bequem sein. Max zieht die Villa Perutz vor, ein Chalet am Fuß der Wiener Hausberge. Die wecken seine lebenslange Begeisterung fürs Bergsteigen und Skifahren. Zu Hause in Wien besucht der Knabe natürlich das Theresianum, das Gymnasium der Elite. Aber auch,
weil ich so ein kränkliches Kind war und das Theresianum einen großen Garten gehabt hat.
Garten hin oder her, die Schule ödet ihn an.
Aber wir hatten zu meinem Glück einen ausgezeichneten Chemielehrer. Er hat uns nachmittags zu einem Art Praktikum in die Schule kommen lassen. Und dort habe ich zum ersten Mal Experimente gemacht. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und dabei habe ich mich dann entschlossen, dass ich Chemie studieren will.
Der Vater will ihn dagegen unbedingt in seine Textilfirma holen. Augenzwinkernd vertraut Max einer Brieffreundin an.
Ich grüble ständig nach, wie ich es vermeiden könnte, die Chemie aufzugeben und Textilfabrikant in einem tschechischen Dorf zu werden, anstatt den Nobelpreis zu gewinnen. Es ist doch gar nicht abzusehen, was der Menschheit damit verloren ginge.
Die Menschheit hat Glück. Perutz beginnt 1932 das Chemiestudium und blüht regelrecht auf als
damals ein junger Dozent uns zuerst von der Chemie der lebenden Moleküle erzählt hat, also über Vitamine und Enzyme. Und da ist es mir zum ersten Mal klar geworden, wie wenig man noch davon verstand. Wie kommen chemische Reaktionen in lebenden Zellen zustande? Was ist die Erbsubstanz? Worin besteht die genetische Information? Und das waren damals die faszinierenden Fragen, auf die ich mich werfen wollte.
Doch die Musik dieser Biochemie spielt nicht in Wien, sondern im englischen Cambridge. Dort hatten Forscher die lebenswichtige Bedeutung der Proteine aufgedeckt, der Eiweißstoffe, langer Ketten aus biochemischen Grundbausteinen.
Die Proteine sind die Maschinen der lebenden Zelle. Nicht wahr? Unser Muskel bestehen aus Proteinen, unsere Gewebe bestehen aus Proteinen, unser Hirn besteht aus Proteinen, sodass die Aktivität von Proteinen unser ganzes Leben bestimmt. Ich war ein ehrgeiziger junger Mann, ich wollte das Rätsel des Lebens lösen. So habe ich mir gesagt, das Rätsel des Lebens, das liegt in der Struktur der Proteine. Ich muss einen Weg finden, die Proteinstruktur zu erforschen.
Den Aufbau dieser hochkomplexen Moleküle aus Hunderten bis Zehntausenden Atomen.
Der passionierte Bergsteiger hat seinen Mount Everest gefunden und schlägt 1936 sein Basislager in Cambridge auf. Seine neue Heimat.
Im berühmten Cavendish-Labor mit seinen Top-Experten stürzt er sich gleich auf die neueste Analysemethode für Proteine, die Röntgenkristallographie. Er durchleuchtet Proteinkristalle mit Röntgenstrahlen, vergleichbar den Röntgenaufnahmen beim Arzt, nur um vieles komplizierter. Zwar meistert Perutz die praktische Seite, aber die Mathematik in der Theorie macht ihn schwindelig.
Ich war nie ein guter Theoretiker, aber ich glaube, ich war ein guter Experimentalwissenschaftler. Und der Erfolg meiner ersten Experimente hat, glaube ich, meine Lehrer davon überzeugt, dass ich leistungsfähig wäre.
Nur welches der vielen verschiedenen Proteine soll er angehen? Antwort gibt ein Freund der Familie, Biochemieprofessor in Prag. Warum folgt Max nicht der Fährte des Bluts und untersucht den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin? Ein lebenswichtiges Protein.
Weil das Hämoglobin den Sauerstoff von der Lunge in die Gewebe führt. Es besteht aus 10.000 Atomen. Also 10.000 Atome von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefel und 4 Atomen von Eisen.
Diese 4 Eisenatome binden den Sauerstoff. Raffiniert eingebaut in 10.000 unterstützende Atome. Ein Riesenaufwand der Natur. Eine Riesenaufgabe für Perutz.
Sie müssen sich vorstellen, wie ich angefangen habe, war die Atomstruktur des Zuckers noch unbekannt. Nicht? Und da kommt dieser junge Student dann nach Cambridge und der will das Hämoglobin mit 10.000 Atomen lösen, wo der Zucker mit 50 Atomen noch nicht gelöst hat. Die Leute haben geglaubt, ich bin verrückt.
Verrückt, wie ein Pionier wohl sein muss. Tatsächlich gelingen ihm bereits 1937 die bis dato schönsten Röntgenfotos eines kristallisierten Proteins, ein wunderbar symmetrisches Muster verschieden heller Lichtpunkte. In ihnen steckt, kompliziert verschlüsselt, die gesuchte Strukturinformation.
Dieser Umgang mit Kristallen und seine Bergerfahrung verschaffen ihm unvermutet einen willkommenen Nebenverdienst als Eis- und Gletscherforscher am Jungfraujoch, bevor ihn Hitlers Anschluss Österreichs in Verzweiflung stürzt.
Von meinem geliebten Österreich musste ich als Jude flüchten und meine neuen Freunde, die Engländer, die ich sehr liebte, haben mir auch nicht mehr getraut und haben mich also als möglichen Spion und Verräter nicht nur interniert, sondern auch nach Kanada deportiert.
Wie viele Immigranten mit ihm. Doch Glück im Unglück.
Meine Professoren hier und Kollegen haben sich, was ich dort nicht wusste, sehr für mich eingesetzt und haben alles Mögliche in Gang gesetzt, um mich wieder freizulassen. So bin ich schließlich dann Anfang Januar wieder nach England zurückgekommen.
Januar 1941. Schwierige Zeiten. Allein Perutz Gletscherexpertise in einem Kriegsprojekt mit faserverstärktem Eis bringt 1942 Erleichterung. Und die heiß begehrte britische Staatsbürgerschaft. Danach heißt es wieder Hämoglobin. Aber obwohl nun Vater der Molekularbiologie, er hängt weiter am Tropf der Rockefeller Stiftung. Eine eigene Abteilung erhält er erst nach Kriegsende.
Und damit gelingt endlich der Durchbruch. Nach hunderten Röntgenaufnahmen von Kristallen und jahrelanger Auswertung per Hand verblüfft Perutz 1949 die Fachwelt mit einer Hutschachtel, sein Modell des Hämoglobins. Er sieht sich auf dem Gipfel, endlich.
Auftritt Francis Crick. Laut, witzig, scharfzüngig und gerade erst als Doktorand zu Perutz gestoßen. Im Krieg hatte der gelernte Physiker Seeminen entwickelt. Und eine Mine lässt er gleich hochgehen. Mit Intuition und Mathematikkenntnissen nimmt Crick die Arbeit seines Doktorvaters unter die Lupe. Das Fazit? Alles Unsinn.
He demonstrated that it was nonsense.
Der Gipfelstürmer hat eine völlig falsche Route gewählt.
Ich war todunglücklich, wusste nicht, wie weitermachen, wie die richtige Lösung finden.
Die liefert Crick glücklicherweise mit. Sie liegt in schweren Atomen, wie etwa Quecksilber. Ins Hämoglobin eingebaut, ohne die Struktur zu stören, kann er diese Brocken als Landmarken im Dickicht der anderen Atome benutzen. Aber experimentell wie theoretisch eine neue Steilwand. Er braucht also weitere Topkräfte im Team und einen der ersten Computer.
Der Computer, der hat einen großen Saal ausgefüllt und da waren riesige Kästen mit Radioröhren.
1951 schließlich ein wichtiges Zwischenergebnis. Er zeigt mit seiner Röntgenanalyse, die langen Kettenmoleküle der Proteine sind tatsächlich in Spiralen gewendet, wie es der Vater der Quantenchemie Linus Pauling gerade vorausgesagt hatte. Zwei Jahre später ist er sicher, die eingeschlagene Route führt zum Ziel, zur Struktur des Hämoglobins.
Doch eine lebenslang quälende Glutenallergie reißt ihn brutal aus der Arbeit. Während Francis Crick und James Watson mit intuitiver Modellbastelei und frechen Fremdanleihen das Geheimnis der Vererbung entdecken. Die Wendeltreppenstruktur der DNS. Meilenstein und Triumph fürs Team. Perutz persönlicher Erfolg? Seine Molekularbiologie erhält ein eigenes Labor und Gebäude. Das Laboratory for Molecular Biology. Ein regelrechter Brutkasten für Nobelpreisträger unter der klug unauffälligen Leitung des zierlichen Herrn mit der hohen Stirn. Hier in einem auf Englisch geführten Interview.
Das Geheimnis ist, talentierte Leute zu finden, ihnen freie Hand zu geben und was sie zum Arbeiten brauchen. Wichtig dabei, Zusammenarbeit, miteinander reden und keine Hierarchien, keine Titel, keine Trennung von Technikern und Forschern. Ich denke, da half besonders die Kantine.
Als allgemeine Kommunikationszentrale, viele Jahre geführt von Perutz Ehefrau Gisela. Sie hält ihm stets den Rücken frei für seine Forschung.
Und die trägt endlich Früchte. Aus Unmengen von Röntgenaufnahmen errechnet der Computer das lang ersehnte Bild des Hämoglobins. Kompakt verschlungen und gefaltet wie menschliche Eingeweide.
Man stelle sich vor, da segelt man jahrelang durch unbekannte Gewässer und plötzlich Land in Sicht. So tauchte das Modell auf an jenem Septembermorgen 1959, als der Computer tausende Zahlen ausspuckte, die auf Millimeterpapier eine Hügellandschaft zeigten. Hastig baute ich danach ein Modell und da sah ich dieses Gebilde, das ich 22 Jahre gesucht hatte. Es war ein fantastischer Moment. So etwas bietet allein die Wissenschaft, wenn die Natur eins ihrer großen Geheimnisse enthüllt.
Drei Jahre später, 1962, die Krönung seiner Karriere. Der Nobelpreis für Chemie. Zusammen mit seinem Schüler John Kendrew, der die Struktur des einfacheren Myoglobins aufdeckte, während gleichzeitig Crick und Watson mit einem weiteren Forscher den Medizin-Nobelpreis erhalten.
Irgendwie zeigte mir der Nobelpreis, dass ich als Forscher wohl ganz gut war und das spornte mich an, weiterzumachen.
Also neue Herausforderungen mit wechselnden Forschungspartnern. 1970, nach über 30 Jahren auf der Fährte des Blutes, entdeckt der 56-Jährige den winzigen chemischen Effekt, mit dem jene vier Eisenatome des Blutfarbstoffs den Sauerstoff aufnehmen und abgeben können. Noch mit 80 erscheint der Unentwegte täglich im Institut und experimentiert an einem gerade freien Laborplatz. Anfang Februar 2002 stirbt Max Ferdinand Perutz mit 87 an einem seltenen Hautkrebs. Die höchsten Gipfel der Wissenschaft hatte er alle erklommen, stets geführt von der Überzeugung,
eine wichtige Seite der Naturwissenschaft ist, dass die Wahrheit immer siegt. Und das unterscheidet sie von vielen anderen Dingen.
Nature always tells you what's right, and that is final.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmar an Max Ferdinand Perutz, der am 19. Mai 1914 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.